Ja, sehr geehrter Professor Dr. Peter Pantuczek-Eisenbacher, es freut uns sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, mit uns heute hier über einen Teil der Geschichte der sozialen Arbeit in Österreich zu sprechen, insbesondere über Ilse Ahlt. Sie waren lange Professor an der Fachhochschule St. Pölten und sind jetzt Rektor der Privatuniversität in St. Pölten und haben viel gemacht zum Thema soziale Diagnostik, Case Management, also in vielen Bereichen sind Sie sehr bekannt und auch Ihre Veröffentlichung bekannt. Aber hier geht es heute für uns um das Thema Ilse Ahlt. Und können Sie uns die Person Ilse Ahlt mal vorstellen und mal beschreiben, wer sie so war?
Erstens danke für die Einladung. Wenn wir über Ilse Ahlt sprechen, will ich aber doch zuerst über die Zeit und den Ort reden, wo sie gewirkt hat. Man muss sich klarstellen, dass sie in einer in einer Zeit groß geworden ist, wo Wien erstens einmal eine Hauptstadt war der österreichisch-ungarischen Monarchie. Wien ist damals sehr, sehr stark gewachsen, war also, glaube ich, die drittgrößte Stadt in Europa, hat damals 2 Millionen Einwohner gehabt. Man hat die Idee gehabt, dass Wien ca. 4 Millionen Einwohner dann einmal kriegen wird. Das ist dann so nicht gekommen. Aber Wien hat versucht, zu einer Großstadt zu werden, die eigentlich auch ihre sozialen Probleme in den Griff bekommen sollte. Das ist nicht geschehen tatsächlich. Ilse Ahlt ist geboren 1876. Sie war Teil eines bürgerlichen Haushalts, kann man so sagen. Also ihr Vater war ein Arzt, ihr Großvater war ein berühmter Arzt, der war Ordinarius auf der Wiener Uni für Augenheilkunde, war sehr bekannt. Damit hat die Familie Ahlt auch sehr viele Verbindungen gehabt zu anderen bedeutenden Leuten. Das heißt, es sind sehr viele Leute in die Wohnung gekommen und die Ilse Ahlt hat bereits als Kind mitgehört, wie die Leute über Politik diskutiert haben. Interessant ist ihre Mutter. Ihre Mutter war zu Hause, war künstlerisch ausgebildet als Malerin, hat Klavier gespielt, hat einige Sprachen gekonnt. Und letztlich war es die Mutter, die die Ilse Ahlt ausgebildet hat. Das ist eine interessante Geschichte. Die Ilse Ahlt ist nämlich nie in die Schule gegangen. Sie hat sich bereits die Bücher, die ihre älteren Brüder nach Hause gebracht haben, vorgenommen, hat dort lesen gelernt, hat die Bücher durchgeackert und wie sie in die Schule kommen hätte sollen, haben die dann gesagt, sie kann schon lesen etc., sie soll besser in der 2. Klasse einsteigen. Ein Jahr drauf war dann dasselbe Problem, haben gesagt, nein, sie ist schon zu weit. Sie ist dann nie in die Schule gegangen, hat immer zu Hause gelernt, zum Teil aus den Büchern, die ihre Brüder mitgebracht haben, und zum Teil hat ihre Mutter sie unterrichtet. Was geheißen hat, dass sie jeweils extern ihre Prüfungen gemacht hat. Ja. Und sie hat selbst dieses Erlebnis gehabt, dass man unabhängig von einer Institution selber lernen kann, wenn man sich darum bemüht. Das hat sie später dann auch in ihren Fachkursen umgesetzt. Aber vielleicht noch etwas zur Stadt Wien und zu dem, was das für ein Ort war. In der Stadt Wien, wie gesagt, ca. 2 Millionen Einwohner, hat Wien war eine multikulturelle Stadt als Hauptstadt der österreichisch-ungarischen Monarchie. Das werden vielleicht nicht alle wissen, aber die österreichisch-ungarische Monarchie war nicht nur Österreich und Ungarn, sondern da waren ja noch Teile, also es war Tschechien dabei, Slowakei dabei, Kroatien war dabei, Dalmatien, Teile von Italien, Teile von Rumänien, Teile von der Ukraine, Teile von Polen waren dabei. Also das war ein wirklich großes, ein großes Reich. Und sehr viele Leute aus diesen Ländern sind nach Wien gekommen, um hier zu arbeiten. Teils unter ganz schrecklichen Bedingungen. Vor allem zum Beispiel italienische Arbeiter sind gekommen, haben in Wien in den Ziegelwerken gearbeitet, sind vorher schon nach Wien gekommen, haben die Donauregulierung gemacht etc., die also in schrecklichen Baracken gewohnt haben. Wien war auch eine jüdische Stadt und in Wien hat es gleichzeitig gegeben so etwas wie so etwas wie die Moderne, die sich in Wien auch getroffen hat. Also von Sigmund Freud, Gustav Klimt und so weiter und so fort, das weiß man ja. Wien hat außerdem einen berühmten Bürgermeister gehabt, den Karl Lueger um die Jahrhundertwende. Das war zu der Zeit, wo Ilse Adl dann schon 24 Jahre alt war. Der hat die Christlich-Soziale Partei gegründet, hat sehr viel zur Modernisierung von Wien beigetragen, aber gleichzeitig war er ein rabiater Antisemit und hat das auch regelmäßig verkündet. Hitler war ganz begeistert von Lueger, der war ja damals dann auch in Wien. Das ist eine interessante Geschichte. Die Ilse Adl hat sich sehr stark mit der Entwicklung der Fürsorge etc. beschäftigt, aber über bestimmte Sachen hat sie sonderbarerweise nie geschrieben. Also über Rassismus etc. findet man bei ihr nichts. Sie muss es aber gesehen haben, keine Frage. Ich weiß nicht, wieso sie dann darüber nicht geschrieben hat. Interessant war, dass sie dann, nachdem sie ihre Schulbildung abgeschlossen hatte, hat sie sich gleich mit Armutsfragen beschäftigt. Sie war dann
Die Schulbildung hat sie gemacht, obwohl sie nicht an der,
genau,
auf der Schule war, hat sie Abschlussprüfung gemacht dann.
Sie hat immer nur die Abschlussprüfungen gemacht. Ja. In Österreich schon damals war die Schulpflicht keine Pflicht, also man konnte auch zu Hause unterrichtet werden, man muss nur zum Abschluss eines Jahres dann halt offizielle Abschlussprüfungen machen. Zum Teil war die Familie dann in Graz, da hat sie sich bereits in einen sozialpolitischen Bildungsverein eingeschrieben, hat dort den Herrn Filipowitsch getroffen, einen Wiener Professor, der sie auch gefördert hat, der ihr geraten hat, zu einer internationalen Tagung zu fahren und dort darüber zu referieren, womit sie sich damals beschäftigt hat, nämlich vor allem die Arbeitsbedingungen von Frauen in bestimmten Berufen. Dieser Herr Filipowitsch ist ein interessanter Mann, bei dem hat sie dann auch studiert in Wien. Der hat mit einigen anderen gegründet eine eigene Partei, die Sozialpolitische Partei, die auch im Wiener Gemeinderat war und die sich gegen Lueger gewendet hat. Diese Sozialpolitische Partei ist dann letztlich untergegangen, aber die Kernleute der Sozialpolitischen Partei waren dann noch auch in der Ersten Republik unterwegs. Also zum Beispiel der Michael Heinisch, der später dann auch 8 Jahre Bundespräsident in Österreich war. Also im kleinen Österreich der Ersten Republik nach dem Ersten Weltkrieg.
Dann, wie kamen Sie in den Bereich des Sozialen an?
Genau. In Wirklichkeit hat sie selber gesagt, dass sie dort nicht angekommen ist, sondern immer schon dort war. Bereits als Kind habe sie sich speziell für Hilfe, Hilfsformen etc. interessiert. Und sie hat gesagt, das ist ihr Weg, wo sie sich nicht irgendwann dafür entschieden hat, sondern das ist ein Weg, den sie bereits als Kind eingeschlagen hatte und den sie weitergegangen ist, soweit es ihr möglich war. Mhm. Der Professor war ein Professor der Nationalökonomie, von der empirischen Seite der Nationalökonomie her. Der ist insofern interessant, der war vorher ein Professor in Freiburg, bevor er dann seinen Ruf nach Wien bekommen hat, und hat sich in Deutschland vor allem interessiert für die deutsche Kolonialisierung. Und zwar als überzeugter Anhänger der Kolonisierung. Ja. Etwas seltsam. In Österreich hat er sich damit dann nicht mehr beschäftigt. Ja. Also man muss sagen, dass viele Leute mitunter einen seltsamen Einschlag gehabt haben. Also sowohl die Leute von der sozialpolitischen Partei, als auch später manche Sozialdemokraten, wie man weiß, später der Julius Tandler, der dann in Wien das Rote Wien im Wesentlichen begründet hat, war gleichzeitig jemand, der eingetreten ist für das, dass man dass man Menschen, deren Leben nicht lebenswert ist, eigentlich umbringen sollte. Ja.
Dennoch noch mal anknüpfend: Wie kam Sie an das Soziale? Sie sagten, Sie war schon immer drin, aber dass Sie zumindest im deutschsprachigen Raum ja im Prinzip die Erste war, die dezidiert die Einführung einer Fürsorgewissenschaft und das unter professionellen Bedingungen einforderte. Das ist ja schon fast ein Alleinstellungsmerkmal. Also wenn wir das Pendant betrachten, Alice Salomon hatte das ja zwar auch unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten dann mal betrachtet, aber noch nicht so sehr in dieser professionalisierten Perspektive. Was bestärkte Ilse von Alt, wie sie ja ursprünglich hieß, das von hat sie dann mal abgelegt. Was bestärkte Alt in ihrer Annahme, dass man eine derartige Wissenschaft einfordern muss? Das hat sie ja sehr dezidiert gesagt, nicht? Also wenn es sie nicht gibt, genau. dann muss es sie eben geben. So. Also sehr trotzig eigentlich.
Genau. Also sie hatte dann ihre Fachkurse gegründet 1912 und hat von vornherein diese Fachkurse nicht nur als Ausbildung, sondern auch als Forschungsstätte angelegt. Mhm. Eigentlich meinte sie, man müsse die Nationalökonomie weiterführen, indem man auch eine Armutsforschung betreiben muss. Und diese Armutsforschung ist etwas, was eigentlich der Kern der Fürsorgewissenschaft sein sollte. Und sie hat immer gesagt, dass man, dass es zwar in der Medizin eine wissenschaftliche Kultur gäbe und die Medizin sich entsprechend weiterentwickle, aber gerade die Hilfe, die spontane Hilfe, die etwas Selbstverständliches ist in der menschlichen Gesellschaft, gerade die lernt nicht aus ihren eigenen Fehlern. Und genau das sollte sie tun. Mhm. Sie sagt auch, dass man nicht evaluiert, ob Hilfen tatsächlich wirksam sind, dass man nicht versucht, gelingende Hilfen auch tatsächlich breit anzubieten, etc., etc. Und sie wollte dabei diese Entwicklung der empirischen Nationalökonomie weiterführen. Und sie wollte schauen, was also die Kernpunkte sind für die Armutsforschung.
Das war auch ein Begriff von Armut zu bekommen, nicht? Also sie hat ja da, wenn ich das recht erinnere, auch so, so Vorstellungen, dass ab einem gewissen Entwicklungsstand von Armut erst soziale Arbeit angezeigt sei und dass man Armut als solche irgendwo auch nicht vollends beseitigen könnte. Da war vielmal der Begriff der Grenzarmut.
Grenznot.
Oder Grenznot, genau. Aber das war dann ja im Prinzip neu, ne? Also diese Perspektive, dass man jetzt gar nicht so sehr über Instrumentarien nachdenkt und Interventionsformen, Konzepte und Methoden, sondern erstmal ein Verständnis bekommt, ein empirisch begründetes Verständnis von Armut. Genau. Das war ihr Anliegen. Mhm.
Genau. Im Kern hat das ihre Bedürfnistheorie aufgestellt.
Richtig.
Diese Bedürfnisse, 13 Bedürfnisse hat sie genannt. Mhm. Sie hat gerne Listen geschrieben.
Ja.
Ich brauche immer die Listen von mir, damit ich das machen kann. Also die Bedürfnisse Ernährung, Wohnung, Körperpflege, Kleidung, Erholung, Luft, Licht, Wärme, Wasser, Erziehung, Geistespflege, Rechtsschutz, Familienleben, ärztliche Hilfe und Krankenpflege, Unfallverhütung und Erste Hilfe und Ausbildung zu wirtschaftlicher Tätigkeit. Das sind die 13 Bedürfnisse, die sie genannt hat. Allerdings hat sie diese Bedürfnisse in einen Rahmen gestellt. Also sie hat gesagt, es gibt bestimmte physische Voraussetzungen dafür, für diese Bedürfnisse. Allerdings in welcher Form diese Bedürfnisse erfüllt werden müssen, das hängt von vielen Faktoren ab. Unter anderem etwa, jetzt würde ich sagen, von der Entwicklung der Produktivkräfte, also das, was die Gesellschaft überhaupt bereit ist zu bieten, von einer politischen Entwicklung, von dem, wie weit ein Mensch selbst diese Bedürfnisse auch anstrebt oder diese Bedürfnisse stehen mitunter auch in Konkurrenz zueinander und Menschen können sich entscheiden, dass sie dieses Bedürfnis befriedigen, ein anderes vorerst nicht, etc., etc. Das heißt, sie hat einen Rahmen gestellt, der in Wirklichkeit sehr schwer allgemein erforscht werden konnte. Man konnte den zwar im Einzelfall gut erforschen, das machte sie ja auch. Sie hat ja gesagt, in Wirklichkeit ist der Weg der, dass man sich die Einzelfälle anschaut. Aber in Wirklichkeit ist das ein Gesamtkonstrukt, wo ich sage, ja, irgendwo habe ich das im Rahmen der Bedürfnisse. Sie hat selber einiges genannt. Diese Bedürfnisse sind von inneren und äußeren Vorgängen abhängig. Das ist natürlich sehr viel. Innere Vorgänge sind jene der Entscheidung, etwa äußere Vorgänge sind alle sozialen Geschichten. Sie hat gesagt, die sogenannte Volksart, das heißt das, was üblich ist in diesem Milieu, könnte man sagen, in dem man aufwächst, formt die Bedürfnisse, aber auch die sozialpolitischen Geschichten formen diese Bedürfnisse. Die können bewusst und nicht bewusst sein, diese Bedürfnisse. Sagt sie. Sie sagt, sie können in Konkurrenz zueinander gehen und manche Bedürfnisse kann man auch unterdrücken. Sie hat gesagt, es gibt Bilder der Bedürfnisbefriedigung, die man aufnimmt und nach denen man vorgeht. Es gibt eine sittlich-ethische Beurteilung der Bedürfnisse und es gibt Handlungen, die zu diesen Bedürfnissen führen, kurzfristige Handlungen, mittelfristige Handlungen etc. Da muss man sich schon sehr viel anschauen, wenn man nach den Bedürfnissen vorgehen will. Das ist ein sehr weit gespannter Bogen, der eigentlich vieles noch beinhaltet, allerdings nicht ausgeführt.
Ja. Ja, ein spannender Punkt. Ich meine, vielleicht eine Brücke zu schlagen, das ist möglicherweise auch eine Problematik, die bedürfnistheoretischen Ansätzen anhaftet. Genau. Und wenn wir die heutige Diskussion um einen normativen Bezugsrahmen für die soziale Arbeit betrachten, dann fällt ja unter anderem auf, dass man sich um den sogenannten Capability Approach sehr verdient machen möchte. Also die Bielefelder Schule pflegt das ja, entwickelt das ja. Aber auch da sind ja immer die Fragen, nicht? Was ist so an gesellschaftlichen Notwendigen überhaupt bereitzustellen und umgekehrt, was ist wiederum in der Aneignung durch die Subjekte angefragt oder abgefragt, nicht? Also das ist ein relativ unbestimmbares Feld möglicherweise. Genau. Aber dennoch für Ihre Zeit ist das ja schon hochinteressant, dass Sie da den Bogen so akribisch weit spannt.
In die Komplexität aufmacht.
Ja. Ne? Ja. Was heißt das alles? In Wirklichkeit geht es ums politische System.
Genau.
Es geht um Produktionskräfte, Ökonomie. Es geht um Wissenschaft dabei, so wie bei der Medizin, die auch feststellt, welche Ernährung günstig ist und welche ungünstig ist. Es geht um die sogenannte Volksart, wie sie es nennt. Es geht um Psychologie bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Es geht um Ethnographie bis zu einem gewissen Grad. Es geht um die Bilder, die man auch vor sich hat. Es geht um eine ethische Beurteilung. Die Ethik spielt auch noch rein. Mhm. Alles das führt sie nicht wirklich aus, noch zusätzlich. Aber sie verweist darauf. Mhm. Und eigentlich ist diese Bedürfnisgeschichte, die sie entwickelt hat, etwas, was noch, also im Wesentlichen noch ausgearbeitet werden müsste und was sie natürlich auch nicht ausarbeiten konnte. Weil sie hat zwar ihren sozialpolitischen Verein und gehabt und einige Kontakte etc., aber niemand außer ihr hat an diesem Thema wirklich weitergearbeitet. Insofern blieb sie also bis zu einem gewissen Grad eine Privatgelehrte mit einer Reihe von Schülern, aber niemand, der drinnen ist im wissenschaftlichen System.
Wobei Silvia Staub-Benaskuni ja eigentlich genau auch da ansetzt. Also sie verweist ja auch auf Ilse Ahls Arbeiten und versucht das irgendwo auch bedürfnistheoretisch dann runterzubrechen in der Frage, was ist ein soziales Problem, nicht? Und da hat sie ja so vier Kategorien gebildet, jetzt nur so als Querverweis, aber da, wenn man da mal reinschaut, dann merkt man auch, in welche Komplexität man hineingerät.
Ja. Aber das ist erst sehr spät gekommen.
Genau, ne? Ja. Also Sie meinen direkt anschließend ist das nicht aufgegriffen. Nein. Ja, schade.
Ja, aber sie hat ja den Gegenstand bestimmt, also eben nicht als soziales Problem, sondern für sie war der Gegenstand der Fürsorge eigentlich eher die Bekämpfung der Armut. Ja, das war ja der Hauptpart. Und was sie ja gesagt hat, oder was für sie, sie hat ja von einem Zeitalter der ökologischen Rationalität gesprochen, zu Beginn der 20er Jahre. Und sie plante ja auch die Gründung einer ökologischen Frauenhochschule. Das ist ja sehr modern und diese Perspektive ist ja heute sicherlich sehr anschlussfähig. Was verstand Ilse Ahlt unter dem Begriff ökologisch?
Ja, das ist ja nicht ganz klar.
Also, ja, aber deswegen fragen wir ja.
Sie hat einige Hinweise darauf gegeben, dass sie eine ökologische Frauenhochschule, zum Teil hat es das Frauen dann durchgestrichen, auch also eine ökologische Hochschule bilden will, anstrebt. Es ist nicht ganz klar, was sie darunter versteht. Im Wesentlichen ist es das, was etwa Wendt bei Case Management, bei seinen ersten Publikationen zu Case Management gesagt hat, wo auch Case Management eine ökologische, zum Teil eine sozialökologische und ökologische Herangehensweise habe. Also wo es auch darum geht, auch ums Haushalten geht und um eine Verbindung des eigenen Lebens mit dem gesellschaftlichen Leben. Und genau diese Rahmenbedingungen, die ich jetzt genannt habe, genau das wäre das Ökologische bei ihr. So ja. Müsste man es verstehen. Ja.
Wobei die Idee einer ökologischen Rationalität, natürlich, das ist natürlich ein charmanter Begriff, also damit kann man natürlich wunderbar arbeiten.
Ja, das allerdings arbeitet man dann mit unserem heutigen Wissen.
Ja. Ja. Aber dann könnte man zumindest anknüpfen, genau, und ja, auch heute eine ökologische Rationalität einfordern.
Ne? Ja, könnte man sagen.
Ja gut, aber ich meine, da zeigt sich ja auch durchaus wieder so eine gewisse Anschlussfähigkeit so der modernen Theoriebildung. Wendt hast du schon genannt, ja. Genau, mit seinem ökosozialen Ansatz. Oder auch Staub-Bernasconi, aber man merkt, dass das doch relativ spät stattfindet. Genau. Erst, aber immerhin findet es statt, wenn auch spät. Und gleichsam wird aber auch deutlich, aber das müssen Studierende der sozialen Arbeit dann auch für sich vielleicht erschließen, in welche Komplexität man hineinkommt, wenn man dann tatsächlich die Frage beantworten will, was ist eigentlich der Gegenstand der sozialen Arbeit? Genau. Und Sie haben das ja schon sehr schön deutlich gemacht, wie breit der Bogen bei Alt gespannt war und der im Grunde genommen ja tatsächlich ein ökologisches Denkmodell ist. Ne?
Also interessant ist es, dass Sie das ja anhand von Einzelfällen erheben wollte. Und insofern ist auch etwas, was man von Ilse Adels lernen kann, ist, dass jeder Einzelfall in Wirklichkeit ein Forschungsgegenstand ist, mit dem man sich beschäftigt. Und in diesen Einzelfällen kann man einen Teil dieser Komplexität entdecken und diese Entdeckung tut uns dann weiterführen in diesem Einzelfall. Ja. Und das versuchte sie auch ihren Studentinnen nahezubringen.
Ja,
was sie selber noch gemacht hat, sie hat gesagt, wesentlich sind die Einzelfallgeschichten. Sie hat aber gleichzeitig bis zu einem gewissen Grad so etwas wie Marktforschung betrieben, weil bei einer ganzen Reihe kleinerer Artikel, die sie geschrieben hat, hat sie sich zum Beispiel beschäftigt, wie unter Kriegs- und Krisenbedingungen die einzelnen Haushalte reagieren, dem, was sie kaufen, was sie selber anbauen, etc. Also sie hat auch geschaut, wie Menschen sich selbst helfen, wenn es gesellschaftliche Krisen gibt.
Aber vielleicht nur ganz kurz vor der nächsten Frage. Aber genau das macht ja eigentlich das aus. Also Sie haben ja das Buch geschrieben mit Maria Meiss zusammen, die Aktualität des Denkens von Ilse Alt. Und dieses Aktuelle zu sagen, wir schauen auf die ökonomischen Bedingungen, wir schauen auf die ökologischen Bedingungen und auch auf die sozialen, definiert ja im Prinzip schon auch das Thema der Nachhaltigkeit. Und es ist ja interessant, dass sie aus der Nationalökonomie kommt und das dann eben überträgt auf die einzelnen Personen und das Armutsthema dann in den Vordergrund schiebt.
Das ist richtig. Das ist, wir hatten ja heute Morgen das Gespräch mit Wolf-Rainer Wendt und haben da unter anderem nach dem Begriff Sozialarbeitswissenschaft gefragt. Und das ist schon ein ganz interessantes Phänomen, dass es also doch eine Reihe von Protagonisten gibt, die aus der Nationalökonomie kommen. Klumka, Schärpner, Salomon, Alt. Und die Sozialarbeitswissenschaft zumindest nicht erkennbar dort anschließt. Ja, also das ist ein interessantes Phänomen. Gut, vielleicht zu einem etwas einfacheren Thema. Wenn man soziale Arbeit studiert, dann möchte man auch eine Berufsbezeichnung haben. Das ist ja heute eigentlich auch nicht unbedingt leichter geworden. Aber zu der Zeit von Ilse Alt war der Begriff Wohlfahrtspflegerin und Fürsorgerin zumindest hier in Deutschland ein, gängiger Begriff. Und für alt war jedoch der Begriff der Volkspflegerin passender. Das brachte ihr nach dem Krieg so den Vorwurf ein, dass sie Vorreiterin der nationalsozialistischen Volkspflege sei, was natürlich völliger Humbug ist. Aber können Sie uns sagen, weshalb Alt diesen Begriff der Volkspflegerin bevorzugt hat?
Sie hat gesagt, Volkspflege ist die Hilfsweise, welche nach genauer Erfassung der Not die Hilfe stets unter gleichzeitiger Berücksichtigung aller Grundbedürfnisse volkswirtschaftlich richtig aufbaut und bei der Durchführung Volksart und Volkssitte berücksichtigt. Mhm. Das ist ihre Definition. Und sie wollte die Volkspflege von einer einfachen Fürsorge abgegrenzt sehen, die an einzelnen Notformen anknüpft, ja, so wie sie es gesagt hat. Mhm. Sie gesagt, ein Großteil der Fürsorge versucht nur ein Bedürfnis zu stillen, kümmert sich nicht um die anderen Bedürfnisse der Leute, und die Volkspflege muss eine Gesamtsicht haben, mhm, und aufgrund dessen vorgehen. Also sie spricht auch immer von oktroyierter Hilfe, ja, im Gegensatz zu individualisierter Hilfe. Oktroyierte Hilfe ist eben das, was so in einem korporatistisch verfassten Sozialstaat, mhm, angeboten wird, die Pension, Arbeitslosenversicherung etc.
Ja. Verband Ilse Alt mit dem Begriff Volkspflege denn auch so eine Vorstellung eines, ja, ich sag mal, geistigen Überbaus? Also wenn wir die ersten klassischen Theoriebildungen der Sozialpädagogik ansehen, zum Beispiel Paul Nathorp oder auch Hermann Nohl, dann ging es denen ja nicht ums Helfen oder nur um Gemeinschaftserziehung, sondern es war auch immer so eine Überbauidee dabei. Also zum Beispiel bei Nohl Sozialpädagogik als eine Möglichkeit oder auch als ein Medium zur Schaffung kultureller Identität, oder bei Nathorp ging es die Schaffung einer gerechten Volksgemeinschaft. Hat Ilse von Alt auch solche Ideen, dass sie also Volkspflege mit so einem gewissen anzustrebenden Gesellschaftsbild verband?
Eigentlich nicht.
Nicht, ne?
Eigentlich nicht, nein. Ja. Es ging um Hilfe, es geht um Armut, wobei man dazu sagen muss, die Armut ist ein Mangelzustand. Mhm. Nach Ilse Adelt kann man die Armut nicht besiegen, sondern, ja, man muss das Gedeihen der Menschen fördern. Es geht also letztlich immer ums, mhm, Gedeihen.
Genau, also sie hatte im Prinzip keine philosophische, nein, Anschauung des Begriffes Volk. Sondern das ist ein vorwissenschaftlicher, nein, oder alltagssprachlicher Gebrauch des Begriffs Volk. Das wäre ja wichtig zu wissen. Ne?
Genau, also was sie wollte, ist ein differenzierter Blick also auf die Vielfalt der kulturellen Phänomene, wie sie in, ja, unterschiedlichen lokalen, regionalen, ja, ethischen, sozialen Lebenswelten auftreten. Ja. Das meint sie mit, ja, Volk dabei. Ja. Also es ist nicht jene Art, die man dem Volk aufzwingen wollte, ja, keine identitäre Geschichte, sondern, ja, jene Art, die Individuen selbst, genau, hervorbringen.
Auch, genau, auch, ja, keine Nationalisierungsidee, nein, oder wie auch immer.
Überhaupt nicht.
Ja, ja, danke schön. Ja. Mhm.
Also das zeigt sich ja schon daran, dass sie über die Zugangsweise zum Einzelfall erkennen, ja, wollte, wie man die Hilfe ansetzen konnte. Mhm. Also, und die Volkspflege soll immer die gleichzeitige Berücksichtigung aller Bedürfnisse sichern. Mhm. Das ist genau der Zugang zur Volkspflege, beziehungsweise, mhm, sprach sie dann ohnehin auch wieder von Fürsorge etc. Ja. Zumal sich ihre Konstruktion der Volkspflege ja nicht durchgesetzt hatte. Das war etwas, was sie vertreten hat, aber was, mhm, nicht in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen,
ja,
ist.
Mhm. Also, naja, bei den Nationalsozialisten dann schon.
Ja, aber für eine ganz andere Art und Weise.
Dann war es ja eigentlich vorgeschrieben, von Volkswohlfahrt zu sprechen. Ja. Und finde, es ist eigentlich so eine Dilemma-Situation dadurch entstanden, durch diesen möglicherweise unreflektierten Gebrauch des Begriffes Volksbildung, den Kontext zu nationalsozialistischen Ideen, den sie vielleicht nur so noch gar nicht sehen konnte. Aber wenn sie eben einen begründeten und reflektierten Begriff von Volk gehabt hätte, so wie wir das bei Paul Nathorp oder auch Hermann Nohl finden, dann wäre dieser spätere Vorwurf, dass sie Vorreiterin einer nationalsozialistischen Volkswohlfahrt sei, natürlich auch nicht gekommen. Aber gut, das ist gut, dass Sie das so klar auch eingrenzen können.
Aber es ist ja schon was Interessantes, wenn man sieht, die ist eine Sozialpionierin, ja, sie ist eine Sozialpionierin Österreichs. Sie hat viel dazu gemacht, sie hat die Frauenschule gegründet. Und ihr Werk und ihr Theoriewerk ist nach dem Krieg weitestgehend in Vergessenheit geraten. Das ist ja ganz spannend für so eine Figur. In Deutschland haben wir Alice Salomon, ja, die ist an vielen Stellen sehr bekannt, wird sehr gewertschätzt, sehr oft auch berücksichtigt. Es wird viel geforscht. Ilse Alt hat 1958 noch ein Werk veröffentlicht, Wege zu einer Fürsorgewissenschaft. Und trotzdem ist sie... Ich sag mal, in St. Pölten wird sie sehr, wird sehr, sehr viel daran erinnert, aber ansonsten ist sie schon auch vergessen worden. Ne? Woran liegt das und wie erklären sich das? Welche Gründe gibt es dafür?
Also in Wirklichkeit ist sie völlig vergessen worden. Irgendwo war die Frage, ob das daran liegt, dass sie keine feministische Position eingenommen hat. Mhm. Tatsächlich hat sie ihr Abstand gehalten zur feministischen Geschichte, obwohl...
Auch zur bürgerlichen Frauenbewegung?
Ja, ein Stück weit auch. Okay. Obwohl sie sich speziell mit den Arbeitsbedingungen von Frauen auseinandergesetzt hat. Ja. Und eigentlich wollte sie ja Gewerbeinspektorin werden. Der Arzt hat ihr abgeraten, ärgerlicherweise. Das war auch etwas, was auch eine der Geschichten, an denen sie kurzfristig verzweifelt war, das nicht gelungen ist. Ja, aber ein Stück weit war sie Sympathisantin der Sozialdemokratie, aber trotzdem auf Distanz. Sie war durchaus verbunden mit der bürgerlichen Frauenbewegung, aber auf Distanz. Mhm. Ja, so wie sie zu vielen auf Distanz gegangen ist und die anderen auch auf Distanz zu ihr gegangen sind. Und das war schon ein wesentlicher Grund, wieso sie dann nicht weiter rezipiert wurde. Das Wege zur Fürsorgewissenschaft, da war sie schon alt. Das ist ein Alterswerk, da war sie schon nahezu 80 Jahre alt, wie sie das geschrieben hat, und sie konnte das nicht unters Volk bringen, sagen wir so. Es hat dann noch gewisse Ehrungen gegeben und die waren eigentlich das Letzte, wo man sich mit ihr beschäftigt hat. Die Rosa Dvorak hat gesagt, dass man auf ihr aufbauen will in der nächsten Zeit. In Wirklichkeit hat niemand darauf aufgebaut. Also ich habe Anfang der 70er Jahre Sozialarbeit studiert in der Schule der Gemeinde Wien. Ich habe nie was von der Ilse Adelt gehört, überhaupt nichts. Definitiv, ja. Mhm. Spät dann, in den 90er Jahren, haben wir es ausgegraben. Ja. Mhm. So war das.
Und am Ende war sie auch sehr, sehr verarmt, ne?
In Wirklichkeit war sie verarmt ab 1938. Also wir haben ihre Biografie ja nicht weiter verfolgt. Sie hat 1912 die Fachkurse gegründet, war dort nicht angestellt, aber sie hat sich von den Studienbeiträgen erhalten. Und 1937, das war übrigens schon in der Zeit des Austrofaschismus, wurde die 25-Jahr-Feier irgendwie in einem großen Zusammenhang begangen. Da war auch der Michael Heinisch dort, der, ihr früherer Kompagnon aus der Sozialpolitischen Partei und spätere Bundespräsident. Und 1938 sind dann die Nazis gekommen und die Schule ist zugesperrt worden. Ein Großteil dessen, was sie mit der Schule noch gesammelt hatte, ist ebenfalls vernichtet worden. Es ist nur ein ganz kleiner Teil übrig geblieben. Und sie selbst hatte plötzlich überhaupt kein Einkommen mehr. Mhm. Und sie war dann zurückgezogen. Also angeblich ist die Schule zugesperrt worden, weil eine ihrer Großmütter eine Jüdin war. Mhm. Ob das das Einzige ist, weiß ich nicht. Ja. Und danach hat sie keine Pension bekommen. Höchstens nach dem Krieg war halt sowas wie Sozialhilfe oder sowas bekommen. Sie war jedenfalls immer sehr arm.
Und diese vereinigten Fachkurse für Volkspflege, die sie da eingeführt hat, das muss man sich schon als eine Art soziale Frauenschule vorstellen. Und das war aber nicht Ausgangspunkt für die Gründung weiterer Wohlfahrtsschulen in Österreich, so wie wir es ja analog hier in Deutschland hatten mit den sozialen Frauenschulen.
Die Gemeinde Wien hat und die Caritas haben später dann auch solche Schulen gegründet. Mhm. Die Gemeinde Wien hat gesagt, ja, sie führen fort, was die Ilse Arlt begonnen hat. Naja, das kann man so sehen, muss man nicht ganz so sehen. In Wirklichkeit war die Schule der Gemeinde Wien so etwas wie eine Konkurrenz zur Ilse Arlt-Schule. Wobei man bei der Ilse Arlt-Schule sagen muss, das war sozusagen etwas für die höheren Töchter. Mhm. Das heißt, sie hat in erster Linie bürgerliche Frauen bei sich gehabt. Mhm. Ja. Und die sind zum Teil dann in bestimmte Führungspositionen der Fürsorge gekommen. Ja. Aber es war keine breite Geschichte diesbezüglich. Ja.
Gut. Ja, herzlichen Dank für diesen interessanten Einblick in eine vergessene Grand Dame der sozialen Arbeit. Also ich finde die Arbeiten von Ilse Arlt nach wie vor sehr lesenswert und spannend.
Immer noch inspirierend.
Man muss da durchaus erkennen, dass man da viele Anschlüsse auch an den Diskurs der heutigen Theoriebildung finden kann. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.